ARD.
Also ich bin stehe sehr gerne im Mittelpunkt, wenn ich eine Figur spiele, schon alleine wegen der Figur. Aber ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt im Privaten. Ich bin auch kein großer Fan davon, in Talkshows zu gehen. Ich bin kein großer Fan davon, in Spielshows zu gehen oder so etwas, weil ich da ich bin und nicht irgendeine Figur. Und ich fühle mich einfach sehr viel wohler, wenn ich eine Figur spiele.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Seit den 90er Jahren ist er nicht mehr wegzudenken aus unserem Filmleben, aus unserem Fernsehleben. Der Schauspieler Thomas Heinze ist heute zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Es ist ja jetzt schon 2 Wochen her, aber bei einem runden Geburtstag, da darf man noch gratulieren, finde ich. Also alles, alles Gute zum 60. Liebe, Licht und Leichtigkeit und Gesundheit. Das wünsche ich Ihnen.
Vielen, vielen Dank.
Stresst Sie das, die 60?
Nein, überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es mein Umfeld sehr viel mehr stresst als mich überhaupt. Also ja, es war tatsächlich so, dass sie sich wahnsinnige Gedanken darüber gemacht haben, was werden wir denn jetzt machen und so weiter. Mhm. Also, und ich dachte, es ist doch im Grunde genommen nur eine Zahl wie jeder andere. Mhm. Ne?
Also entspannt. Ich meine, Sie haben auch einen Grund dazu, entspannt zu sein. Die Karriere läuft super. Sie sehen top aus, muss ich echt sagen. Dankeschön. Ich war jetzt gerade überrascht, weil oft sieht man Leute im Fernsehen, die sind da mords hergerichtet. Und wenn sie dann reinkommen, denken sie sich, ja, gute Maske gewesen. Aber muss ich schon sagen.
Das ist sehr, sehr nett. Aber ich sehe wirklich, also wenn ich aus der Maske komme, dann denke ich selber immer, Donnerwetter, was man da rausholen kann.
Sie haben ja in und um München die 9 Folgen der Fernsehserie Der Alte gedreht. Das ist schon die 2. Staffel. Die erste war ja sehr erfolgreich mit Ihnen. Das ist ja schon eine Kultsendung mittlerweile, ne?
Absolut.
Und die Rolle, die mögen Sie auch sehr, den Kaspar Bergmann, den Hauptkommissar, den Sie da spielen.
Ja, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ja.
Was fasziniert Sie so an ihm, an diesem Charakter?
Ich mag die Hartnäckigkeit, mit der er in seinen Fällen dranhängt. Ich mag die Getriebenheit, die in seinem Charakter drinsteckt. Ich mag es, dass er sehr, sehr gerne Kommissar ist und dass er jeden Mordfall wie ein neues Rätsel betrachtet, auf das er sich dann irgendwie freudig stürzt.
Das ist so ein Columbo-Typ auch so ein bisschen. Oder?
Ja, wobei Columbo ja so durch die Hintertür immer gekommen ist, dann nochmal sich umgedreht hat und die dann tödliche Frage für sein Gegenüber gestellt hat. Da ist Kaspar Bergmann natürlich ein bisschen offensiver, aber ich hoffe, dass er zumindest von der Intelligenz her und seiner Aufklärungsfähigkeit her mit Columbo vergleichbar ist.
Ist es eigentlich hilfreich, wenn eine Figur, die man darstellt, im Film oder Fernsehen so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit ihrem wahren Charakter?
Ja klar, ist das hilfreich. Also da ist eine ganze Menge natürlich auch von mir drin, aber es gibt auch Unterscheidungen.
Sie spielen ja den Herrn Bergmann, der wird von Hamburg nach München versetzt, muss da irgendwie andocken im Süden in dieser aktuellen Staffel. Und zum ersten Mal dürfen wir auch ein bisschen ins private Umfeld schauen von dem Kommissar. Der hat eine Tochter und eine Enkelin, die ihn ganz schön auf Trab halten. Ne?
Ja, das ist so. Also er hat eine ganz zauberhafte Enkelin. Die Mara spielt das bei uns. Ein ganz, ganz tolles Mädchen, die auch sich wahnsinnig entwickelt hat. Also da liegt ja jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit von meiner ersten Folge, die ich mit ihr gedreht habe, bis jetzt. Sind irgendwie 1,5 Jahre, aber es kommt mir vor wie so Lichtjahre. Mhm. Also die Geschwindigkeit, in der sie sich da weiterentwickelt hat, das ist schon toll zu beobachten. Und Lena Meckel, meine Filmtochter, finde ich auch ganz, ganz bezaubernd.
Und da lernt man wahrscheinlich auch neue Seiten am Kommissar kennen, oder?
Ja klar, also das bietet natürlich die Möglichkeit, einfach mal zu zeigen, wie ist er im Privaten, wenn er jetzt nicht gerade jemanden verhört, wenn er nicht jemanden unter die Lupe nimmt und so, sondern ja.
Also auch die weiche Seite des harten Kommissars.
Absolut.
Ich habe schon fast gedacht. Sie haben ja 3 erwachsene Kinder selber, sind aber noch kein Opa. Ja. Ist das denn ein schöner Gedanke oder sagen Sie, ach, finde ich komisch, wenn da so ein kleiner Zwerg rumläuft und Opa ruft?
Ja gut, meine Kinder sind ja jetzt erst Anfang 20, also 20, 21 und ganz ehrlich, die sollen jetzt erstmal ihr Leben leben. Mhm. Aber wenn es denn mal soweit ist, ich freue mich drauf.
Schon,
dann können
oder?
Die gerne die Kinder bei uns parken. Jackie und ich würden die dann jederzeit nehmen. Klar, keine Frage.
Die 48. Staffel ist das schon von Der Alte. Das ist irre. Das ist wirklich so ein richtiger Fernsehkult jetzt.
Ja,
schon, ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich auch die älteste TV-Serie, Krimiserie in jedem Fall, die es gibt. Ich weiß nicht, ob der Tatort älter ist, aber der Tatort ist eben auch keine Serie in dem Sinne, sondern eher eine eine Reihe.
50 wird der Alte, glaube ich, oder?
Ja, ja. Ich weiß gar nicht genau, wie sie es so festmachen, also wo man das zählt. Mhm. Die 50. Staffel ist nicht mehr fern, aber auf Sendung gegangen ist der Alte 1977 und demnach wäre natürlich 2027 so ein 50-jähriges Ausstrahlungsjubiläum.
Und die neue Staffel, die kann man eben momentan in der ZDF-Mediathek anschauen.
Genau, und unsere Staffel ist was? Wissen Sie das? Die 48. Staffel?
48. Ja, natürlich,
okay,
weiß
dann kommen
ich das.
Noch zwei.
Also,
ja,
Hans, ich bin vorbereitet.
Ich weiß es nicht.
Sie leben ja in Berlin. Sie kennen München aber ganz gut, Bayern. Sie haben hier studiert an der Otto Falkenberg Schauspielschule. Hatten Sie denn eine gute Zeit in München damals?
Ich hatte eine super Zeit in München. Das war natürlich eine ganz aufregende Zeit auf der Schauspielschule. Und ich bin auch hier, das war ganz witzig, weil es ja auch so ein bisschen Reise in die Vergangenheit. Denn wir hatten natürlich als Schauspielschüler nie Geld. Deswegen waren wir immer sehr, sehr dankbar, wenn wir was beim Radio machen durften. Und bei uns, Michael Peter hieß der, einer unserer Schauspiellehrer, der hatte eben auch mit dem Bayerischen Rundfunk zu tun. Mhm. Und dann sind wir ganz oft hierher und haben Hörspiele aufgenommen. Hier habe ich die französische Nationalhymne auswendig gelernt, weil wir mussten die hier irgendwie einsingen. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Hörspiel es war, aber hier direkt nebenan.
Ach, da haben Sie sich schon Geld verdient, das ist sehr cool. Was hat denn München, was Berlin fehlt?
Also München hat, sagen wir mal so, ich bin großer, großer Berlin-Fan. Ich bin ja geborener Berliner. Mhm. Ich bin da nicht aufgewachsen, aber da geboren. Und ich liebe Berlin wirklich sehr. Und Berlin ist eine aufregende Stadt in einem permanenten Wandel. Und das hat eben München nicht. Und das kann ganz wohltuend sein. Denn ich hatte das Gefühl, als ich jetzt wieder hierher kam, dass sich so gar nicht viel verändert hat in den letzten 40 Jahren seit der Schauspielschule. Und das fand ich aber sehr wohltuend. Mhm. Daher hier ist so eine unglaubliche Ruhe und Selbstverständlichkeit in der Stadt. Also wenn man das mit Berlin vergleicht, erst recht. Und ich finde, dass München schon, das hat schon eine sehr, sehr hohe Lebensqualität hier.
Also und das bayerische Essen natürlich, oder?
Auch, wow. Auch sehr lecker, aber sehr schwer kann man auch nicht jeden Tag essen.
Ich freue mich immer besonders, wenn Schauspieler da sind, weil wir ja jedem Gast einen Lebenslauf schreiben. Oh. Und wenn dann ein Schauspieler kommt, dann können die den immer so schön vorlesen.
Ist das so?
Ich darf sie mal bitten.
Da muss ich aber erstmal meine Brille aufsetzen.
Ist aber Schriftgröße 16 extra. Geht trotzdem
nicht. Nein, nein, das hilft nicht. So, ich heiße Thomas Heinz und bin von Geburt an Schauspieler. Das Entertainer-Gen liegt bei uns in der Familie. Außerdem spiele ich für mein Leben gern. Nach ersten Auftritten im Schultheater und einem Job im Kino stand mein Berufswunsch fest. Geprägt haben mich die vielen Umzüge als Kind, das Aufwachsen als Amerikaner, die Filme und nicht zuletzt die Frauen meines Lebens. Ich habe fast 40 Jahre lang alle möglichen Rollen im Kino, im Fernsehen und auf der Bühne gespielt. Jetzt freue ich mich auf eine feste Bindung mit meinem Kommissar Bergmann. Künftig will ich an meiner Ungeduld arbeiten. Und ansonsten noch ganz lange der Alte bleiben. Ja, will ich an meiner Ungeduld arbeiten? Das wurde mir jetzt so in den Mund gelegt. Kann ich das überhaupt? Das ist die Frage.
Aber Ihnen ist schon mal bewusst, dass Sie ein ungeduldiger Mensch sind.
Ja, ich habe das ja. Das ist ja sozusagen eine Selbstdiagnose, die da steht. Mhm. Ja.
Aber nehmen Sie das aktiv wahr im Alltag und denken sich dann, Mensch, Heinzel, entspann dich mal.
Ich versuche es natürlich einzudämmen, weil es nicht angenehm für mein Gegenüber bzw. für meine Umwelt ist. Tatsächlich resultiert das aus so einer Getriebenheit bzw. ich denke, das muss doch jetzt einfach mal schneller funktionieren. Das kann doch jetzt nicht das Problem sein. Da ist eigentlich gar kein böser Wille mit verbunden, sondern einfach, ich denke dann irgendwie so, also das haben wir doch jetzt Genüge besprochen oder so. Jetzt müssen wir mal Fakten schaffen.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wenn man selber so ein lösungsorientierter Mensch ist. Ne? Ja, dann fällt einem das ganz schwer und dann kann der andere vielleicht auch das Tempo nicht so mitgehen, dass man selber geht und dann wird man hibbelig. Ne? Kenne ich auch leider.
Und ich mag es überhaupt nicht, unpünktlich zu sein. Mhm. Und da geraten natürlich Jackie und ich manchmal aneinander, weil ich dann irgendwie
Ihre Partnerin ist das.
Sage, da kann ja jetzt nicht möglich sein. Das war doch klar, dass wir um 7 da sein müssen. Warum gehst du um 6:55 jetzt unter die Dusche? Ist das dein Ernst?
Falsche Uhrzeiten.
Ja.
Ich hatte nämlich auch mal einen Partner, der war immer zu spät, ganz furchtbar. Und ich habe dem einfach immer eine Stunde vorher gesagt.
Ja.
Und dann war er kurz vorher fertig. Also das ist, finde ich, ein ganz guter Trick. Falsche Uhrzeiten mit unpünktlichen Menschen.
Oh, das schreibe ich mir auf. So, Jackie, um 6 müssen wir da sein.
Das relaxt das Leben echt, das ist gut.
Ja, dann kommen wir pünktlich.
Dass Sie schon immer Schauspieler gewesen sind, das hat Ihr Vater ja mal gesagt. Ne? Ja. Und von ihm haben Sie auch Ihr Entertainer-Gen.
Ja.
Was war
also,
das denn für ein Mensch?
Sagt man, also mein Vater war ja amerikanischer Soldat, also US-Offizier. Und der soll, das habe ich natürlich nicht live miterlebt, außer dass ich ihn im privaten Umfeld immer sehr amüsant fand. Aber unser Vater soll im Officers Club ab und an mal auf die Bühne gegangen sein und dann seine ganzen Kollegen unterhalten haben.
So ein bisschen Stand-up gemacht.
Ja, so ein bisschen, ja.
Sie sind wegen ihm auch, also weil er als Soldat eben gearbeitet hat, als Offizier, 14 Mal umgezogen in Ihrer Kindheit.
Ja, das kommt hin.
Das ist ja heftig. Wie verkraftet man das denn? Also, weil ich bin zweimal umgezogen in meiner Kindheit. Bayern, Berlin, Berlin, Bayern. Und das waren schon jedes Mal, nicht ganz so easy.
Ach, als Kind ist man ja wirklich erstaunlich anpassungsfähig. Und irgendwie nimmt man das dann auch alles als gegeben und normal. Da wir nicht die Einzigen waren, die permanent umgezogen sind, sondern das war ja in unserem Freundeskreis genauso. Es war ja ein ständiges Kommen und Gehen. Haben wir das als relativ normal empfunden und haben uns da eigentlich, also ich habe da nicht so sehr drunter gelitten, wie man vielleicht vermuten würde.
Ich glaube, man lernt da ja auch dann sehr früh, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen, sehr flexibel zu bleiben.
Absolut.
Im Leben. Ne?
Ja, wirklich einschneidender war die Trennung meiner Eltern, weil die zog mit sich, dass wir eben auf die deutsche Schule mussten.
Da waren Sie
und
9,
das war,
ne?
Ja, das war nicht so wirklich gewollt von uns damals.
Sind Sie und Ihre Brüder, drei Brüder haben Sie ja dann bei der Mutter geblieben.
Ja.
Aber Kontakt zum Vater erhalten geblieben?
Ja.
Ach, schön.
Ja, unser Vater war immer ganz in unserer Nähe. Der ist dann nach der Armee, hat er in Mainz, gibt es die internationalen Panzerwerke und da hat er dann gearbeitet und war immer in Deutschland bei uns.
Aber die ersten Jahre Ihres Lebens waren dann wahrscheinlich eher so ein bisschen amerikanisch geprägt, oder?
Ja, ein bisschen ist gut. Also sehr. Ausschließlich amerikanisch. Aha. Natürlich, wir lebten in Housing Areas, wir sind in die amerikanische Schule gegangen und übrigens, ganz lange war unser Vater auch in Friedberg stationiert, also für unsere Verhältnisse. Nee, nicht bei Augsburg, sondern Friedberg in Hessen,
also
bei Frankfurt. Und da war auch Elvis Presley stationiert.
Ah.
Und der hat ja seine spätere Frau dann, Priscilla Presley, in Friedberg in dieser Zeit kennengelernt, beziehungsweise in Bad Nauheim. Die ging da auf die Elementary School und da sind auch wir auf diese Schule gegangen. Da sind auch die Carpenters, ich weiß nicht, ob die
das
Ihnen
ist
was
ja
sagen,
eine
die sind auch auf diese Schule gegangen.
Legendäre Schule, natürlich sagen wir die Carpenters, spielt ja auch, klar.
Ah, ja.
Oh, wie schön. Und dieser Hang, sich auf eine Bühne zu stellen oder so, gab es den schon vor dem Schultheater, weil Sie waren ja im Schultheater, also haben Sie schon daheim irgendwelche Vorführungen gemacht als Kind oder Ihrem Vater danach geeifert?
Ich hatte so eine ganz kontinuierliche Karriere vom Klassenclown zum Schultheater, vom Schultheater dann auf die Schauspielschule und dann vor die Kamera. Ja.
Also die typische Entwicklung.
Ja.
Die erste Rolle war ja, glaube ich, ein Heiliger Dreikönig.
Ja.
Welcher waren Sie?
Das stimmt. Oh, Sie sind aber sehr, sehr gut vorbereitet.
Donnerwetter.
Ja. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, welcher ich war. Ich war nur erstaunlich selbstbewusst dafür, dass ich überhaupt nicht singen konnte, aber singen musste.
Das war mit Singen
gleich.
Hoi.
Und ich bin auch eingesprungen für irgendein Kind, das krank wurde oder es sich in letzter Sekunde nochmal anders überlegt hat oder so. Also ich hatte, diesen Text konnte ich überhaupt gar nicht lernen. Der stand auf dieser Gabe, die ich dann dem Jesus-Baby brachte. Da stand irgendwie so mein Text drauf und den habe ich sehr laut und sehr falsch, aber sehr selbstbewusst vorgetragen.
Und hat sie denn da gleich so dieses Fieber gepackt? Weil ich erinnere mich an meine erste Sendung, da habe ich sofort gespürt, ich habe Herzrasen und sterbe vor Nervosität, aber es ist irre schön.
Ehrlich gesagt, ja. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin sonst nicht so gerne im Mittelpunkt. Also ich stehe sehr gerne im Mittelpunkt, wenn ich eine Figur spiele. Also schon alleine wegen der Figur. Aber ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt im Privaten. Also ich bin auch kein großer Fan davon, in Talkshows zu gehen. Ich bin kein großer Fan davon, in Spielshows zu gehen oder so etwas, weil ich da ich bin und nicht irgendeine Figur. Und ich fühle mich einfach sehr viel wohler, wenn ich eine Figur spiele.
Aber Sie sind zu uns auf die blaue Couch gekommen. Das freut uns dann natürlich umso mehr.
Ja, große Ausnahme gemacht.
Ja, wie schön. Ist aber gemütlich bei uns,
wenn Sie,
oder?
Ja, es ist sehr.
Sie sind dann Anfang der 80er auf diese Schauspielschule in München gegangen, auf die Otto-Falkenberg-Schauspielschule. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert.
Ja.
Da bewerben sich so 900 Menschen pro Jahrgang und 10 werden genommen. Ist das das Verhältnis?
Ja, so ungefähr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, damals, als ich vorgesprochen habe, waren es eher noch so 600, 700.
Ja. Ist trotzdem ganz schön gut, wenn man das schafft.
Ne? Aber die Klasse sind 10 bis 12 oder so war auch unsere Klasse. Ja.
Also schon ein erster großer Erfolg, da überhaupt mal angenommen zu werden. Das ist einem als Laien gar nicht klar. Ich wusste nicht, dass die Verhältnisse so massiv sind.
Ja, ja.
Und bis man da natürlich Geld verdient, dauert es ein bisschen. Das heißt, Sie haben gejobbt in München in einem Luxushotel im 4-Jahres-Zeit. Was haben Sie denn da gemacht?
Ich war Hausbursche.
Was macht ein Hausbursche?
Ein Hausbursche, der gießt die Blumen auf der Dachterrasse, auf dem Balkon. Wenn die irgendwo aufgestellt sind im Hotel, werden die auch natürlich gepflegt vom Hausburschen. Mhm. Der saugt die Flure von den Fahrstühlen vor den Zimmern, denn ab da kümmern sich ja dann die Zimmermädchen in der Regel drum und so.
Und das heißt wirklich Hausbursche?
Das hieß damals zumindest Hausbursche. Ich weiß nicht, ob das heute noch so heißt.
Haben Sie irgendwelche Prominenten getroffen in der Zeit?
Nein, nein. Kein. Aber ich habe mal einen wahnsinnigen Schrecken gekriegt, weil ich so einen Flur gestaubsaugt habe. Der Staubsauger ist ja naturgemäß ein bisschen lauter. Mhm. Und als ich mich umdrehte, standen eben 4 voll verhüllte Frauen hinter mir, die ich gar nicht habe kommen.
In Schwarz und dann kurz das Herz in die Hose gerutscht.
Oh Gott, ja. Ich habe mir, glaube ich, einen ganzen Satz nach hinten gemacht, weil ich dachte, der Tod kommt und holt mich oder sowas.
Kommt man da eigentlich mal auf so Ideen, sich einfach mal in so eine Suite reinzukuscheln, in so ein Bett oder so? Ich stehe total auf so schöne Hotelzimmer.
Ja, wie gesagt, ich war ja eher auf den Fluren tätig, aber ich bin auf die Idee gekommen, weil da gibt es ja immer diese Räume, wo natürlich dann diese kleinen Dusch- und Seifen, Haargel, Handtücher und so weiter. Das muss ja alles irgendwo auch aufbewahrt werden und diese kleinen Kabinen, da habe ich mich dann ab und an mal auch ausgeruht.
Und bedient vielleicht auch, oder? Mal was mitgeschummelt?
Nein, das habe ich nicht.
Nie?
Nein.
Nee. Echt? Wow.
Nee.
Sind aber aufrecht.
Ja, ich weiß nicht, aber auch ehrlich gesagt, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Okay, ich bin ein schlechter Mensch. Wir machen jetzt weiter mit deinem Lebenslauf.
Das würde ich so nicht sagen. Aber
Ihr Fernsehdebüt hatten Sie dann 1986 mit dem Zweiteiler Kampf der Tiger unter der Regie von Dieter Wedel damals.
Ja. Ja, ja.
Das ist ein Eishockeyfilm gewesen.
Ja.
Und was ich wahnsinnig witzig und mutig finde, Sie konnten überhaupt nicht Schlittschuh laufen.
Ja, ich war keine Koryphäe auf dem Eis. Also ich bin tatsächlich, was weiß ich, ein, zweimal in meiner Kindheit auf dem Eis auf Schlittschuhen unterwegs gewesen, aber nicht besonders lang und ich konnte ehrlich gesagt nicht laufen, nein.
Und dann haben Sie aber trotzdem gesagt, mache ich, kriege ich hin und dann ging es aufs Eis.
Na, es war noch ein bisschen anders, weil ich wusste, es ist ein Eishockeyfilm, der da gedreht wird. Mhm. Also ein Freund von mir von der Schauspielschule, der auch Schauspieler ist, Stefan Pierlaich, der meinte, ja, die haben mich hier angerufen und die suchen jemand. Also da kommst du vom Typ her absolut in Frage. Mhm. Ich bin, glaube ich, zu alt, geh doch mal dahin. Und dann habe ich mich da beworben in dem Büro, habe meine Bilder hingebracht und da sagte die Dame, das war ein ähnliches Verhältnis wie eben auf der Schauspielschule. Die sagte, nein, wir haben schon über 600 Bewerber, das hat überhaupt gar keinen, macht gar keinen Sinn, nehmen Sie Ihre Fotos wieder mit und so. Mhm. Und dann war ich eigentlich schon fast raus aus dem Büro. Die hat mich noch kurz vor der Tür, hat sie mich so abgefangen und sagte, obwohl eine Frage, können Sie denn Schlittschuh laufen? Da habe ich gesagt, muss man Schlittschuh laufen können? Sie so, ja, muss man. Und ich sagte, ja, Schlittschuh laufen kann. Ich habe ja 3 Jahre Eishockey gespielt. Und da war sie so, was haben Sie? Bitte was? Geben Sie die Fotos doch nochmal her. Und da war ich direkt drin in der Auswahl.
Und was hat nicht, das gestimmt mit dem Eishockeyspiel?
Nein, natürlich nicht. Ich wusste, wie viele sich beworben haben, dachte ich, das sei vielleicht eine gute Idee, sowas zu droppen. Was nicht so eine gute Idee war, weil Dieter Wedel war damals, er ist ja Hamburger, der war damals in der Stadt und dann riefen die mich am selben Tag noch an. Und haben dann gesagt, ja, also Dieter Wedel ist in der Stadt, der fliegt morgen wieder zurück nach Hamburg. Wäre es möglich, dass Sie ihn am Hotel treffen, hat Ihre Fotos gesehen. Vom Typ her kommen Sie absolut in Frage. Und dass Sie 3 Jahre Eishockey gespielt haben, ist natürlich sensationell.
Oh Gott.
Und dann saß ich da und dachte irgendwie so, oh je, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, ach, in Bad Nauheim gibt's aber einen Eishockeyverein. Und mein Bruder Dirk lebte noch in Bad Nauheim, den habe ich angerufen und ich sagte, Dirk, keine Ahnung, wie du es machst, aber ich brauche einen Eishockeyspieler am Telefon heute, bitte, bitte. Und dann rief mich auch einer an und der sagte dann, ja und, was, worum geht's? Und dann habe ich ihm das erklärt und dann meinte er, ja, kannst du Schlittschuh laufen? Und ich sage, nicht wirklich. Dann meinte er, gut, dann sagt 2 Jahre. Ich sage, ich habe ja schon 3 gesagt. Na, macht da 2, sagt, die haben sich verhört oder so, als Bambini. Ich sage, als was? Als Bambini, Altersstufe 6 bis 9. Und so, ich sage, okay, okay. Ja, und dann hast du die Nase gebrochen und so weiter. Und dann habe ich am nächsten Tag Dieter Wedel getroffen. Er sagte, ach, Sie sind also der junge Mann, der 3 Jahre Eishockey, und da habe ich, nee, 2 Jahre. Also was, 2 Jahre? Ja. Aber Sie haben Eishockey. Ja, ich habe Eishockey gespielt und so. Ja, lassen Sie mal einsteigen. Und dann sind wir eingestiegen und ich saß hinten. Und dann sagte der, ja, also wie war denn das? Ich sage, ja, ich habe als Bambini gespielt. Als was? Als Bambini, Altersstufe 6 bis 9 und so. Und der so, ah ja, okay. Ich habe mir die Nase gebrochen und dann habe ich aufgehört und so. Ah ja, ja, ja. Wo haben Sie denn gespielt? Und da hatte ich nicht wirklich drüber nach, weil ich war mir nicht ganz sicher, wie dieser Eishockeyverein da heißt. Und dann habe ich gesagt, Sie meinen wo, also in welchem Verein? Und dann meinte er, ja, wo haben Sie denn gespielt? Ich sage, im VfL Bad Nauheim. Und dann sagt er, wo? Ich sage, VfL Bad Nauheim. Und er meinte, das glaube ich nicht. Wissen Sie, woher ich komme? Aus Bad Nauheim. Oh Gott. Und ich dachte, ach, das, also jetzt ist alles gelaufen. Ist denn der Platzwart noch da? Der, wie heißt er? Und ich sage, ja, ich weiß, wen Sie meinen. Oh, so ein bisschen grauen Kittel, grauere Haare und so weiter. Da meinte er, der Kovacek, ist denn der noch da? Ich sage, Kovacek, genau.
Haben Sie echt durchgezogen?
Ich habe keine Ahnung. Ich war ja jetzt auch schon lange nicht mehr da. Und so. Aber er fand das super. Und er hat es auch nie rausgekriegt.
Und so haben nie rausgekriegt?
Er hat es nie rausgekriegt, weil er meinte am Flughafen, meinte er so, also so vom Typ her kommen Sie absolut in Frage. In 2 Wochen sind wir wieder da, machen wir ein Vorsprechen und ein Vorlaufen auf dem Eis. Und da bin ich direkt ins Eisstadion gefahren und habe mir Schlittschuhe ausgeliehen. Und dann bin ich jeden Tag da 6 Stunden gelaufen. Das hätte nicht gereicht, die 2 Wochen. Mhm. Aber wir haben das Vorsprechen gemacht und er sagte, das ist super, das ist ja ganz toll. Leider können wir das Laufen nicht machen. Das machen wir in 2 Wochen, dann bin ich wieder da. Und so verschob sich das über ein halbes Jahr. Großartig. Und nach einem halben Jahr, da bin ich wirklich wie Hans-Jürgen Bäumler.
Oder so hieß er, glaube ich. Da sehen Sie, aber man muss sich das einfach mal trauen, ne? Ja. Da reinzuhüpfen. Gut gemacht. Schlittschuhlaufen können Sie also seitdem. Und ich denke mal, wenn Sie jetzt einen Kommissar spielen, ne, da muss man ja auch mal rennen und jemanden verfolgen und so weiter. Da muss man also schon fit sein, körperlich auch. Was haben Sie denn für eine Fitnessroutine oder haben Sie überhaupt eine?
Also sagen wir mal so, ich gehe regelmäßig, weil ich glaube, dass das regelmäßig wichtiger ist, als dass man selten, aber viel macht oder so. Also selten, aber lang und intensiv, sondern eher regelmäßig. Und jetzt habe ich ja, wie gesagt, 3 Kinder, die haben mich schon auch immer auf Trab gehalten, sind alles sehr bewegungsfreudige Menschen und ich gehe normalerweise ins Fitnessstudio, mache da einfach irgendwie so Ausdauer, ein bisschen Kraft etc., was man da halt macht.
Ne? Und Kickboxen machen und Sie, oder?
Das habe ich gemacht, das ist leider schon etwas länger her und ich traue es mich kaum zu sagen, denn mein Freund Jürgen Vogel, der guckt mich immer ganz streng an und fragt mich, ob ich nicht mal wieder damit anfangen möchte.
Der zieht es wohl durch, der Jürgen Vogel.
Jürgen zieht schlecht. Das natürlich durch.
Das ist eine Sportskanone,
der Typ, ne? Ja.
Er ist ganz schön gestellt. Ja. Ein sehr großer Erfolg war auch der Kinofilm Allein unter Frauen. Ich habe mir vorhin noch mal einen Trailer angeschaut. Das ist so witzig. Das sieht so alt aus. Das ist
oder?
Lustig.
Ja.
Allein der Sprecher von diesem Trailer und die Schrift und so weiter.
Ja.
Das ist echt verrückt. Da spielen Sie einen sehr gut aussehenden Macho, der in einer Frauen-WG lebt. Und nach diesem Film hat Sie dann wirklich jeder erkannt, oder? War das so?
Der Film hat mich absolut bekannt gemacht. Ja, keine Frage. Das war eigentlich eine Fernsehproduktion, der war nie fürs Kino konzipiert. Und dann hat irgendein Verleiher den gesehen und gesagt, oh, das ist doch eigentlich ganz, lass uns den ins Kino bringen. Und das war schon interessant, weil der hatte keine hohe Zuschauerzahl. Der ist natürlich mit ganz wenig Kopien gestartet. Und dann hat er aber so einen Lawineneffekt entwickelt. Es wurde von Woche zu Woche wurden das immer mehr Zuschauer. Denn normalerweise geht es ja rückwärts.
Genau.
Normalerweise sind es, was weiß ich, 150.000, wenn es richtig, richtig gut läuft. Bei uns waren es 4.000, dann waren es plötzlich 10.000, dann waren es plötzlich 40.000 und so.
Das ist echt ungewöhnlich, aber hat sich rumgesprochen offensichtlich.
Ja, und das war im Grunde genommen ja auch der Startschuss dann für diese ganzen deutschen Beziehungskomödien.
Mhm. Hat sich das gut angefühlt, dieser Ruhm, dieses Erkanntwerden auf der
Straße?
Toll
war das
schon,
natürlich,
oder?
Gar keine Frage.
Ja, ja,
ja. Ja, das. Ich habe das immer sehr genossen. Ich sage auch immer, ich bin nicht Schauspieler geworden, um unbekannt zu bleiben oder unerkannt. Also ich genieße das ehrlich gesagt sehr. Und denn die Menschen, die auf einen zukommen, kommen ja immer auch mit einer ganz positiven Haltung. Also es ist ja nicht so, dass sie auf einen zukommen und sagen, irgendwie so, also ich habe das gesehen, das fand ich ganz scheiße oder so. Das, so ist das ja nicht.
Ja.
Sondern die sagen, jetzt habe ich gesehen, das freut mich, dass ich sie jetzt mal hier und so. Und ich mag das ja gar nicht.
Also man darf sie um ein Selfie bitten, wenn man sie trifft.
Absolut,
auf der
absolut.
Das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Also keine Berührungsängste.
Ja.
Sie haben ja wahnsinnig viel gedreht. Ich habe jetzt nur mal ein paar Filme rausgepickt, weil sonst wären wir bis zum Ende der Sendung beschäftigt. Das Wunder von Lenge, der waren Sie dabei. In der Edgar Wallace-Parodie Der Wichser haben Sie mitgespielt.
Ja, da war ich ja nicht nur dabei. Das fanden die Journalisten natürlich wahnsinnig komisch, dann immer zu schreiben, Thomas Heinz in Klammern, der Wichser, weil ich halt ja den Wichser gespielt habe.
Ja, ja, genau, genau. Bei Til Schweigers Zwei Ohrküken in wirklich vielen erfolgreichen Filmen. Gab es denn eigentlich auch mal die Idee oder die Vision, mal nach Hollywood zu gehen?
Naja, es gab Berührungspunkte mit Hollywood, ja, keine Frage. Ja. Mhm. Wir haben ja einen Film, auch unter der Regie von Sönke Wortmann, Mr. Bluesman hieß der. Da stand von Anfang an fest, das wird ein englischsprachiger Film, der wird auf Englisch gedreht. Und das war wohl irgendwie, haben die sich überlegt, wenn wir den auf Englisch drehen, dann können wir den ja quasi in ganz Europa verkaufen, vielleicht sogar in Amerika oder so. Dazu hat es dann aber nicht gereicht. Aber sie haben dann überlegt, okay, und dann kann eigentlich auch eine amerikanische Schauspielerin die Hauptrolle spielen. Mhm. Und da ich schon als Besetzung feststand, bin ich dann mit Sönke rübergeflogen nach Los Angeles und dann haben wir da Castings gemacht, eben mit ganz vielen damals aufstrebenden jungen Schauspielerinnen. Und da war unter anderem Patricia Arquette und Sandra Bullock.
Wow, ich kenne den Film jetzt gar nicht, deshalb gucke ich jetzt so ein bisschen ratlos.
Ja, nee, aber
die hat
das
dann
war,
mitgemacht.
Nee, Sandra Bullock hat nicht mitgemacht, war bei dem Casting dabei. Mhm. Die fanden Sönke und ich auch wirklich ganz toll. Mhm. Die hat nur dann parallel das Angebot bekommen, mit Jeff Bridges und mit Kiefer Sutherland einen Film zu drehen. The Vanishing oder so hieß der, glaube ich. Und wir haben dann mit Lloyd Bridges, mit dem Vater von Jeff Bridges und ja, dann mit einer anderen Schauspielerin, nämlich mit Deborah Falcon Downey Jr., die gerade Robert Downey Jr. geheiratet hatte, haben wir dann gedreht.
Okay, aber da war dann jetzt, das war ihre Hollywood-Berührung und sie hatten dann aber auch nicht die Idee, die Motivation nach L.A. zu ziehen und da voll durchzustarten in Amerika oder so?
Nein, ehrlich gesagt, ich hatte immer wahnsinnig viel zu tun. Lloyd war so süß, der sagte dann irgendwie so, young man, I don't understand, what are you doing in Germany? Why don't you come over to Hollywood? Und ja, mit seiner Unterstützung, die er mir angeboten hat, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich war eigentlich immer glücklich mit dem, was ich in Deutschland gemacht habe. Mhm. Ich sah die Notwendigkeit nicht wirklich.
Ja, verstehe ich. Obwohl sie ja die Sprache wahnsinnig gut sprechen. Ne? Das wäre kein Problem gewesen, die Sprachbarriere.
Also es wäre nicht die größte Hürde gewesen.
Ja. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen kennengelernt. Deshalb kommen wir jetzt zu einer sehr witzigen, kleinen, Spiel.
Runde,
ich mal sagen,
oder
eine
was?
Ganze Runde.
Ja,
das Bayern 1 Geständnis nennt sich das.
Aha.
Ich beginne einen Satz und Sie beenden ihn, wenn möglich spontan, ohne viel zu überlegen.
Ja, das wird aber dauern, weil ich bin nicht der Schnellste
das
im
macht
Kopf.
Nichts. Das macht nichts. Ha. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn?
Wenn ich was wirklich, wirklich Lustiges sehe.
Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann?
Wenn ich bitte einen was habe? Ein Fetzenrausch?
Wenn ich sehr betrunken bin.
Also, wenn ich einen Fettenrausch.
Ein Fetzenrausch, das ist bayerisch.
Fetzen, ehrlich? Fetzen mit Z?
F-E-T-Z.
Ah ja, ein
Kennen
Fetzenrausch.
Sie das nicht?
Nein, das hab ich noch nie gehört, obwohl ich den während der Schauspielschulzeit häufiger hatte. Ja.
Also, wenn ich sehr, sehr betrunken bin,
dann? Also, Moment. Achso, doch, ich bin noch betrunken. Das ist nicht der Kater danach.
Ja,
ja. Ja, ja. Okay, wenn ich einen Fetzenrausch habe, dann? mache ich mit Sicherheit ab und an Dinge, die ich hinterher doch etwas bereue.
Ein kleines Beispiel, bitte.
Nein, ich werde dann immer etwas vorlaut und damit ist man ganz schlecht beraten.
Okay, das letzte Mal geschwindelt habe ich?
Das war wahrscheinlich hier in diesem Interview.
Muss ich das jetzt alles nochmal durchhören?
Ja, wir müssen nochmal ganz nach vorne.
Am liebsten mag ich an mir?
Ach, oh Gott, gar nichts. Also am liebsten mag ich es, überhaupt nicht über mich nachdenken zu müssen.
Mhm. Entschuldigen müsste ich mich mal bei?
Oh, entschuldigen müsste ich mich mal bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen, denen ich ab und an Unrecht getan habe. Beziehungsweise, wenn ich wütend werde, dann werde ich wirklich sehr wütend und dann schieße ich auch übers Ziel hinaus. Da muss man mich auch erstmal hingetrieben haben. Also da komme ich auch nicht so schnell hin.
Ist das eher im privaten oder im beruflichen Umfeld, dass Sie wütend werden und mal laut werden?
Auch so oder so, das kann so oder so sein, ist beim Alten jetzt noch nicht vorgekommen und das ist tatsächlich mit zunehmendem Alter wird es auch weniger. Als junger Schauspieler war ich schon ein bisschen impulsiver. Wenn mir ein Regisseur da irgendwie doof kam, dann konnte ich auch mit großen Kanonen zurückschießen.
Uiuiui, bin ich auch froh, dass Sie jetzt schon 60 sind.
Ja, oder? Gerade noch mal Glück gehabt.
Ich mag nicht an mir.
Ich mag ja das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Ich mag meine Ungeduld nicht unbedingt, aber ich mag auch nicht sie ablegen, weil ich gar nicht weiß, wie. Ich mag nicht an mir, dass ich tatsächlich, was bestimmte Menschen anbelangt, ist nicht bei allen Menschen so, aber es gibt tatsächlich bestimmte Menschen, die sich überhaupt nicht in meinem Kopf verfestigen. Also
das die vergessen sie dann immer
leid.
Wieder.
Ja, okay. es tut mir furchtbar leid, wenn ich die dann, ja, aber Thomas, wir kennen uns doch. Ja, stimmt. Und ich weiß auch gar nicht, woran ich das festmachen kann. Aber es gibt Menschen, bei denen ist das plötzlich weg, dass ich die wieder.
Sie haben ja auch einen hohen Durchlauf, muss man sagen, wahrscheinlich
das stimmt,
in Ihrem Beruf.
Aber sage ich mir auch immer ein bisschen als Entschuldigung.
Kennt aber, glaube ich, jeder. Ist mir auch schon so gegangen, dass irgendwelche Menschen sagen, so wie, ich war doch mal Praktikantin vor 17 Jahren, aber das sind natürlich ganz viele, ne, in so einem Radiosender und die vergisst man dann mal, die Leute.
Also ja, aber das, es tut mir immer so leid, weil die auch sehr verletzt sind. Die nehmen das dann immer so ein bisschen persönlich, was eigentlich überhaupt nicht persönlich gemeint
absolut
ist.
Absolut nicht, ja. Ich habe mich fürchterlich geschämt als?
Also ich habe mich fürchterlich geschämt als, ich weiß nicht, ich schäme mich nicht so leicht, aber wann habe ich mich dann fürchterlich geschämt? Ich müsste da wirklich, glaube ich, ganz weit in meine Kindheit zurückgehen. Also weil ich versuche, in diesen Kategorien auch nicht zu denken. Also ich finde, jedem kann eigentlich alles passieren. Und eigentlich schäme ich mich manchmal eher für das Umfeld, wenn die etwas allzu peinlich empfinden oder so, weil es mir dann leid tut, dass sie da so engstirnig denken.
Das ist auch eine Scham, die man für andere empfindet, ne? Oft, finde ich.
Man sagt, okay, gibt es auch diesen Begriff Fremdschämen.
Ja, genau, Fremdschämen. Ich muss jetzt noch mal kurz mit Ihnen über Ihren Fetzen raussprechen.
Ja.
Wann hatten Sie denn Ihren letzten?
Der ist schon länger her. Der ist schon länger her. Tatsächlich habe ich gar nicht mehr so einen Jeeper auf Alkohol oder so.
Merken Sie das eigentlich? Also, weil wenn ich so denke, früher, da bin ich ausgegangen, habe getrunken und geraucht und dann früh um 4 noch eine Currywurst und dann bin ich munter ins Bett gegangen und habe 12 Stunden geschlafen.
Ja.
Das ist jetzt natürlich total vorbei und das ist schon so, dass man das Gefühl hat, man muss so ein bisschen mehr im Schongang durchs Leben gehen, oder?
Absolut.
Geht Ihnen das auch so?
Ja, so ist das. Gar keine Frage. Das vergesse ich zwar dann immer, es ist ja so, wenn man so eine bestimmte Menge Alkohol getrunken hat, dann verselbstständigt sich das ja. Dann denkt man ja dann überhaupt nicht mehr drüber nach. Und dann lässt man es laufen. Das bereut man natürlich am nächsten Tag bitter. Und tatsächlich ist diese Rekonvaleszenzphase wird halt immer länger. Und dann denkt man, okay, also da ist eigentlich gar keine Verhältnismäßigkeit mehr gegeben. Denn so toll war der Abend jetzt auch nicht, dass ich 3 Tage brauche, um wieder in die Spur zu kommen. Und ich kann es mir im Moment einfach gar nicht leisten. Weil wenn ich das jetzt machen würde, ich wüsste gar nicht, also wie ich dann alles andere schaffen soll.
Ja. Wir haben in Ihrem Lebenslauf gehört, geprägt haben mich auch die Frauen meines Lebens.
Das haben Sie mir ja hier in den Mund gelegt.
Sie
ich sollte
haben mich
das ja ablesen.
Das gilt dann, ne, wenn keiner widerspricht.
Also, wie war dieser Satz genau? So, geprägt haben mich die vielen Umzüge als Kind, das Aufwachsen als Amerikaner, die Filme und nicht zuletzt die Frauen meines Lebens.
Oh ja. Sie haben nicht widersprochen.
Nein, nein, das wäre auch Quatsch, wenn ich da widersprechen würde. Ja.
Können Sie sagen, was Sie von Ihren Partnerinnen gelernt haben oder aus Ihren Beziehungen?
Naja, also in der Beziehung wird man ja ganz klar auch gespiegelt. Mhm. Ne? Und das, was man da oft im Spiegelbild sieht, ist nicht unbedingt schmeichelhaft. Nicht immer. Ne? Mhm. Also, aber ich hab mit Sicherheit eine ganze Menge. Also wenn ich das jetzt aufzählen sollte.
Es gibt ja manchmal so Momente, wenn man nach einer Beziehung vor allem ist und das nochmal Revue passieren lässt mit einem gewissen Abstand, wo man sich dann nochmal anders betrachtet und sich überlegt, ah, okay. Das war diese Lehre, die nehme ich jetzt mit in mein Leben.
Nee, die gab es aber nicht.
Also Sie sind schon lange zusammen jetzt mit Ihrer Partnerin, wahrscheinlich haben Sie es vergessen.
Naja, also ja, mit Jackie, da lerne ich ja jeden Tag immer wieder dazu. Und ich lerne vor allen Dingen immer wieder jeden Tag aufs Neue, das ist so ein bisschen ein täglich grüßt das Murmeltier. Ich lerne sie jeden Tag wieder aufs Neue zu schätzen. Und das klingt zwar ein bisschen kitschig oder abgedroschen oder wie auch immer, aber es ist wirklich so. Also, und je länger die Zeit wird, desto mehr lernt man sich dann auch gegenseitig schätzen.
Was ein ganz schönes Kompliment ist Ihrer Freundin da gemacht.
Ja, es ist aber toll. Und ich habe durch Jackie, aber auch mit Sicherheit durch Nina, eigentlich durch jede Partnerin, die ich in meinem Leben hatte, habe ich gelernt, dass man sich nie, aber wirklich zu keinem Zeitpunkt als selbstverständlich nehmen darf.
Das sind ja alles Lehren, ne? Die man
ja. Und die tun auch manchmal weh, wenn man es nicht vorher wusste.
Seit 20 Jahren sind Sie schon zusammen mit Jackie. Ja. Die ist auch Radiomoderatorin, ne?
Ja, ist auch Radiomoderatorin.
Cool. Bei welchem Sender ist
sie? Bei Star FM.
Star FM. Ja. Wie schön. Wo haben Sie sich getroffen?
Wir haben uns tatsächlich im Nachtleben getroffen. Wir haben uns nach der David Lynch-Premiere von Mulholland Drive haben wir uns getroffen.
Gute Laune-Film. Und weil es so schön war, habe ich mich gleich verliebt.
Ja, genau. Vor allen Dingen David Lynch. Ne? Und das war tatsächlich, also manchmal hat man ja dieses Gefühl, dass man denkt, aha, das ist sie. Also
so war das
sofort. Also es war sofort klar, diese Frau möchte ich öfter sehen, die möchte ich intensiver kennenlernen, mit der möchte ich Zeit verbringen. Das war bei Nina so, die mir das erste Mal auf der Schauspielschule über den Weg lief. Das war bei Jackie so. Mhm. Ja.
Haben Sie ja gut hingekriegt mit dem mehr Zeit verbringen.
Ja, Gott sei Dank war das beiderseitig sehr doof gewesen, wenn nur ich diesen Wunsch gehabt hätte.
Das stimmt. Sie haben ja 3 Kinder von 2 Frauen, die innerhalb von 6 Monaten zur Welt gekommen sind.
Ja, das war ein turbulentes Jahr. Ja.
Also da sind Zwillinge dabei?
Ja, ja.
Das sind die ersten quasi.
Ja.
Und dann hat man sich getrennt und dann mit der neuen Partnerin wieder ein Kind bekommen. So war das.
Nein.
Ich bin so schlecht im Rechnen.
Ja. Dabei belassen wir es.
Okay, also nein, es war eine wilde Zeit.
Aber das kennt man ja. Also ich war ja mit Nina 10 Jahre zusammen und wir haben uns getrennt. Ich hatte eben Jackie, habe ich ja gerade beschrieben, kennen und lieben gelernt. Jackie wurde sehr schnell schwanger. Also und Nina und ich waren nach diesen 10 Jahren, wir hatten zwar unsere Beziehung beendet, aber wir waren auch nicht wirklich so ganz waren wir jetzt auch noch nicht fertig.
Sie waren sich einfach noch verbunden.
Ja.
Mhm. Ja. Und diese 3 Babys in 6 Monaten, wie organisiert man das denn? Das ist ja krass.
Ja, also das eine war ja dann schon 6 Monate alt. Und,
ist ja nicht weniger anstrengend in 6 Monaten.
Ja, also das teilt man sich ja schon mal die Arbeit. Es war eher ein bisschen seltsam, als ich nach 6 Monaten schon wieder auf der Entbindungsstation auftauchte.
Hat man sie da wiedererkannt?
Ja. Oh Gott. Also, was machen Sie denn schon wieder hier? Ja. Das ist eine längere Geschichte. Ich gehe da mal durch.
Ihre Kinder, haben Sie gesagt, die sind jetzt alle so um die 20, ne? 20 sind die. Ist da denn eins in Ihre Fußstapfen getreten?
In die Schauspielerei? Ja? Nein.
Nicht? Gar
nein. Okay. Das bedauere ich ein bisschen, weil ich finde, dass meine Tochter wirklich absolut, also im positiven Sinne, ein richtiges Zirkuspferd ist. Und ich finde, dass sie vor, also auf die Bühne, vor die Kamera gehört. Aber den Wunsch muss sie haben, nicht ich.
Na klar.
Also insofern soll sie das machen, wie sie das für richtig hält.
Was macht sie denn?
Sie ist jetzt in der Modebranche.
Ach so, ach.
Also sie ist halt künstlerisch auch wirklich unglaublich begabt, auch was Zeichnen anbelangt, Design und so, und hat sich für diese Richtung entschieden.
Die neue Staffel Der Alte in der ZDF-Mediathek, da können Sie Thomas Heinze als Hauptkommissar Kaspar Bergmann erleben. Und zum Schluss jetzt eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie im 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Mach genau das, was du immer gemacht hast. Glaube an dich selber. Lass dir nicht von irgendjemandem irgendeinen Quatsch erzählen.
Vielen
Und das würde ich nicht nur meinem 20-Jährigen Ich sagen, das würde ich wirklich jedem Menschen sagen. Auf sein inneres Ich zu hören, auf sein, das, weil man hat das richtige Empfinden für sich.
Deswegen machen wir das, damit das viele hören und beherzigen.
Ja, ja.
Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, gerne, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.